Du, ja, ich war Anfang 30, hatte einen super Job, habe sehr gut verdient dafür, was ich gemacht habe und dafür, wie ich mich angestrengt habe. Aber ich habe mir halt jeden Tag gedacht, also so richtig, das Richtige ist das nicht. Und es macht jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied, ob ich hier sitze den ganzen Tag. Es hat ein bisschen der Sinn gefehlt einfach in dem, was ich gemacht habe.
Und ich sage dem Jens jedes Mal, Jens, erzähl doch mal mehr persönliche Geschichten über dich. Ich meine, ich kenne ja deine Story, aber die Leute da draußen, habe ich immer das Gefühl, wissen ja noch gar nicht so viel über dich. Erzähl doch einfach mal, wie fing das bei dir alles an?
Wie fing das alles bei mir an? Ich denke mir immer, meine Geschichte ist total uninteressant und der einzige Grund, warum Leute den Podcast hören, ist, weil sie How-to-Tipps wollen. Aber du hast natürlich recht. Ja. Naja, wie fing das alles an? Das alles begann eigentlich damit, dass ich mich mit 20, 21 so in einer Phase von meinem Leben war, wo es mir einfach mies gegangen ist, wo ich das Gefühl hatte, es macht nicht Sinn, ich habe überhaupt keine Orientierung gehabt, ich habe nicht gewusst, wo ich hin will. Das war so die Phase, wo es mir auch wirklich schlecht gegangen ist, ja, wo ich auch sagen würde, da war ich so richtig depressiv. Hat zum Glück nicht lange gedauert, aber war schon sehr intensiv und war, glaube ich, die Phase auch oder die Zeit meines Lebens, die mich am meisten verändert hat. Und irgendwas in mir hat erstens mal gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und irgendetwas in mir hat auch gesagt, du musst jetzt Ordnung machen irgendwie. Du musst da jetzt Klarheit reinbringen. Und das war dann die Zeit, wo ich angefangen habe zu meditieren, angefangen habe auch Yoga zu machen und mich auch für andere Sachen interessiert habe. Astrologie, Reiki habe ich damals angefangen. Und das waren alles Dinge, die mich dann relativ lang begleitet haben, neben dem, was ich so normal gemacht habe. Ich habe da ja dann das Studium fertig gemacht und so einen normalen Business-Job eigentlich gehabt. Aber das war so der Start. Also der Start war einfach eine unangenehme Zeit, wo ich gewusst habe, so kann es nicht weitergehen.
Aber also du sagst ja, du hast ja Anfang 20 hast du mit dem Meditieren angefangen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, Anfang 20-Jährige, also Yoga und Meditation ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwas, wo die von alleine draufkommen. Wie bist du denn überhaupt daran gekommen? Also war es etwas, was dich selber interessiert hat oder hat irgendwer, vielleicht ein Mentor auch, dir den Tipp gegeben?
Ich war zu der Zeit in Spanien und habe so ein Austauschprogramm gemacht mit der Uni und habe ein Mädchen kennengelernt, die ein bisschen älter war als ich. Das war die jüngste Yoga-Lehrerin in Spanien. Hat sie mir damals erzählt. Und ich habe gesagt, okay, Yoga-Lehrerin, okay, was macht sie da eigentlich so? Und die hat mich dann zum Yoga geschleppt. Und ich war dann in so einem klassischen Shivananda-Yoga-Zentrum in Teneriffa, wo es kein warmes Wasser gegeben hat in der Garderobe, wo ich mir damals schon gedacht habe, was ist denn das Komisches? Und die haben mir gesagt, also du bist ja wirklich ein Anfänger. Nach dem Yoga wird nicht warm geduscht, ja, weil beim Yoga beginnst du deine Energie gut zu bewegen und zu verteilen. Und wenn du nachher warm duschst, dann bringst du das alles wieder durcheinander. Also kalte Dusche. Okay, ich habe dort nicht mehr geduscht. Das war so meine erste Yogastunde und irgendwie ist es mir so gut gegangen nachher, dass ich mir dachte, aha, okay, also ich werde überhaupt nichts damit am Hut. Aber irgendwie, das scheint zu funktionieren. Und dann habe ich mir so ein, auf irgendeinem Flohmarkt, so ein Yoga-Buch gekauft. Damals hat's ja, Yoga war ja damals nicht bekannt. Ja, das hat ja noch eigentlich niemand gemacht. Und da hat es einen Belgier gegeben, André van Lisebet. Das war einer der wenigen Europäer, die nach Indien gegangen sind, um sich ausbilden zu lassen. Und von dem habe ich mir ein, zwei Bücher gekauft. Die habe ich damals da irgendwo auf irgendeinem Flohmarkt gesehen. Und damit habe ich dann angefangen, Yoga zu machen. Bin jeden Tag um 5 in der Früh aufgestanden, habe 2 Stunden Yoga gemacht und meditiert.
Krass.
Und wunderbarerweise ist es mir nach 3 Monaten irrsinnig gut gegangen. Es ist mir, ich habe überhaupt keine depressive Stimmung mehr gehabt. Ich habe in der Zeit auch aufgehört, alles anzugreifen, was irgendwie so Richtung Alkohol oder Unterhaltungsdrogen oder sowas gegangen ist. Und habe viel Sport gemacht und es war herrlich. Und diese Erfahrung hat mich sehr geprägt, weil mir die gezeigt hat, dass es sehr viele Tools gibt, und das muss jetzt nicht unbedingt Yoga oder Meditation sein, aber sehr viele Dinge gibt, die wir selber machen können, um uns in einen guten Zustand zu bringen und um uns rauszubringen aus etwas, wo wir vielleicht das Gefühl haben, puh, da bin ich jetzt total lost und kann da nichts dagegen tun.
Okay, 2 Fragen. Das erste, was war das erste, wo du halt gemerkt hast, okay, das verändert sich gerade? Und das zweite ist, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weil du gerade gesagt hast, ja, dann habe ich gar nichts mehr angefasst, was mit Alkohol und sonst was zu tun hat. aber du warst ja dann wahrscheinlich schon in einem Umfeld, wo das eigentlich dann normal war. Haben die das supportet oder haben die gesagt, oh Scheiße, der verändert sich jetzt?
Es war ganz lustig, da war ein anderer Student aus Österreich auch, den ich dann zum Yoga gebracht habe und der dann nachher überhaupt ganz in diese Richtung gegangen ist.
Ach so.
Der war da total dabei. Die anderen haben sich gedacht, was ist los mit dem Typen?
Ja.
Ganz strange. Der ist überhaupt nicht mehr lustig. Aber ich habe gemerkt, das tut mir so gut und ich habe das auch gebraucht, dieses Abschneiden, ja, dieser kompletten Cut raus aus dem normalen Umfeld und wirklich nur alleine Zeit zu bekommen. Es war wahrscheinlich die erste Zeit in meinem Leben, wo ich alleine war, absichtlich und wo das auch okay war. Ich glaube, das war auch eine wichtige Erfahrung. Also nein, das Umfeld hat das nicht supportet, aber es war denen auch egal, weißt du, wenn du 20 bist oder 22, ob der jetzt mitkommt, Party machen oder nicht, ist den anderen ja im Endeffekt egal. Ja.
Und das Erste, was war so das, der erste Punkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt bewegt sich das in eine gute Richtung? War es nur das Gefühl, was dich dann so motiviert hat, weiterzumachen, oder war es irgendwas im Außen, was sich so verändert hat?
Erst einmal habe ich gemerkt, dass ich viel ruhiger werde und viel klarer und dass ich aufhöre, darüber nachzudenken, was die anderen von mir denken oder was ich glaube, dass die von mir halten. Und ich habe mich plötzlich einfach viel wohler gefühlt, auch in der Interaktion mit anderen Leuten. Ich glaube, davor war ich immer so eben schon sehr steif und sehr vorsichtig, was sage ich, was gebe ich für einen Eindruck. Und da habe ich gemerkt, das verändert sich total, das geht weg, weil ich irgendwie mehr in mir angekommen bin. Und das war einfach so ein angenehmes Gefühl, weißt du, unabhängig zu sein davon, was andere Leute über dich denken, das war irrsinnig angenehm.
Ja, klar, glaube ich. Mit dem Wissen von heute, was glaubst du, womit das genau zusammenhängt? Also glaubst du, es ist wirklich dieses, ich komme mehr bei mir an und meine Stimme ist lauter als alle anderen Stimmen, oder kann es auch irgendwas anderes sein?
Ich glaube, es ist, wenn ich heute drauf schaue, weißt du, diese Priorität, die man sich selber gibt und dass man sagt, zuerst einmal muss es mir gut gehen und dann kann ich auch vielleicht für andere Menschen da sein oder überhaupt ein angenehmer Zeitgenosse sein und auch eine gewisse Ruhe, einen gewissen Fokus. Ja, also gerade so als junger Erwachsener ist man ja oft so total abgelenkt und weiß nicht, was soll ich zuerst machen und ich habe so viele Interessen und der Tag ist zu kurz und so. Und dann mal zu sagen, okay, was ist wirklich wichtig und wer bin ich und wenn ich dieser Mensch bin, wie gestalte ich auch meinen Tag und meine Prioritäten und womit verbringe ich eigentlich mein Leben und in welche Richtung lenke ich auch mein Leben? Das gibt einem eine gewisse Ruhe, also wahrscheinlich einfach das Erwachsenwerden. Ja.
Das Jüngere auch hinter sich lassen vielleicht, ne?
Ja.
Okay, du hast Jura studiert dann. Jura überhaupt? Das ist so, als ich das erste Mal gehört habe, dass du Jura studiert hast, und du so als Mensch, weil man denkt ja immer, Jura, okay, das sind immer so ernste Leute, so Nerds, die vielleicht die ganze Zeit lesen. Aber du liest ja auch trotzdem viel, ne? Das ist immer nur so dieses Bild, so streng und ernst, habe ich immer das Gefühl. Aber das bist du ja gar nicht.
Ja, aber die Juristen, die ich kenne, die sind großteils gar nicht so. Also da sind ganz viele so wie ich, die halt da reingeschlittert sind in diese Richtung. Und das kann man ja auch auf andere, weißt du, das gibt's ja bei den Ärzten genauso, das gibt's bei den Wirtschaftern genauso. Ich meine, in 20 Jahren gibt's das alles wahrscheinlich gar nicht mehr, diese Unterscheidungen. Aber jetzt gibt's es halt noch, wir sind noch die Generation, wo man das halt noch so erkennt. Aber natürlich mit 17, 18, 19 weißt du nicht genau, was du machen willst mit deinem Leben. Und dann machst du dann halt das, was man dir entweder empfiehlt oder wo du denkst, du erhältst dir viele Möglichkeiten offen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es so einen typischen Juristen, einen typischen Arzt oder so etwas gibt, sondern ich glaube, es gibt immer die einfach sie selber sind und halt einen Job machen, wo man denkt, okay, der ist sicher so oder so oder so.
Okay, das heißt, davon hast du dich nicht so beeindrucken lassen von diesem Image. Dann hast du dann Jura studiert. Und dann bist du auch gleich in dem Job geblieben oder hast du danach irgendwie kurz nach dem Studium was anderes gemacht?
Naja, dann hat es begonnen so rund zu gehen. Ich habe während dem Studium, hat mein Vater die Idee gehabt, zwei Lokale zu kaufen. Niemandem war ganz klar, warum er das macht. Und wie ich dann das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre das Studium fertig gemacht habe, habe ich mich um diese Lokale gekümmert. Und das war so ein bisschen so ein Reality-Check, einmal Einstieg ins echte Leben. Es waren zwei Lokale in Wien, war super spannend, super lustig, viel gearbeitet, wenig geschlafen. Und wie ich dann mit 23, 24 das Studium fertig hatte, war halt die Frage, okay, bleibe ich dort, bleibe ich in der Gastronomie oder mache ich was anderes? Und das eine war, Gastronomie in dem Sinn hat mich jetzt nicht so super fasziniert, wie es mich hätte faszinieren müssen, um da gut zu werden drinnen. Und das andere war, ich wollte unabhängig sein von meinem Vater. Ja, das war für mich keine Möglichkeit. Es gibt Menschen, da gibt es Familienbetriebe, wo das funktioniert und Menschen, die gut zusammenpassen. Bei meinem Vater und mir war das jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wow, ich möchte unbedingt da jetzt eine Familientradition begründen oder mit oder für meinen Vater arbeiten. Deswegen habe ich gesagt, da gehe ich jetzt nicht mit. Und habe dann begonnen eher so Richtung, also zuerst mal habe ich dieses Gerichtspraktikum angefangen. Oh, es hat mich so gelangweilt. Das war schrecklich. Da habe ich schon gewusst, das ist nicht die Richtung, ganz sicher nicht die Richtung, die ich gehen möchte. Und dann hat mich irgendwann ein Bekannter angerufen und gesagt, du hast ein bisschen Erfahrung mit Eventmanagement und Vermarktung im weitesten Sinne. Ja, ich habe immer verkauft. Dann habe ich gesagt, ja, okay, hast du einen Job? Ja, wir haben einen Job. Wir haben da die Eröffnung von einem Einkaufszentrum in Wien. Und da brauchen wir jemanden, der sich darum kümmert. Urmühsamer Job. Schau mal, ob du das machen willst. Okay, ja, sicher, alles ist besser als mein Gerichtspraktikum fertig machen. Und dann habe ich da ein halbes Jahr an dieser Eröffnung von dem Shoppingcenter gearbeitet. Und das war eigentlich ein bisschen das erste Mal, wo ich selbstständig war. Ich habe relativ gut verdient, weil ich habe das irgendwie so gemacht, dass wir dann, ich hatte einen Deal dann mit dieser Agentur und habe gesagt, okay, wir öffnen dieses Einkaufszentrum. Es war in der Winterzeit. Habe ich gesagt, okay, wir machen das so, wir schauen, dass wir mit dieser Eröffnung Geld verdienen. Und die haben gesagt, wie soll man damit Geld verdienen? Wir werden dafür bezahlt, dass wir das machen und gut ist. Ich habe gesagt, na, schauen wir mal, vielleicht können wir Geld damit verdienen. Okay, ich habe gesagt, ich will aber x Prozent davon haben, was wir da verdienen. Okay, ja, die haben sich gedacht, der wird eh nichts damit verdienen, also ja. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dieses Einkaufszentrum abgeklappert, bin zu jedem Mieter gegangen und habe gesagt, okay, es ist Weihnachten, wir stellen so kleine Weihnachtshütten auf in dem Einkaufszentrum. Da war so eine große Fläche. Jeder Aussteller, der möchte, kann sich so eine Hütte mieten um, keine Ahnung, x Schilling oder x Euro. Und da machen wir halt Programm und dann machen wir eine Bühne und bla 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 bla. Ich hatte eben da schon ein bisschen Erfahrung im Eventmanagement und habe das alles auf die Beine gestellt. Und am Ende des Tages haben wir ziemlich viel verdient damit. Ich habe meinen Share bekommen. Die Agentur wollte es mir natürlich nicht zahlen, weil die waren nicht so happy damit. Aber da habe ich zum ersten Mal halt gesehen, dass es einfach Spaß macht, sein eigenes Ding zu machen.
Wie alt warst du da?
Naja, da war ich 24, 25, sowas.
Oh, heftig, okay.
Ja, das war richtig lustig. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Dass ja. Zum Beispiel, da habe ich so Mädels gesucht, so Promoterinnen, die sind dann an der Kreuzung dort gestanden, haben Flyer verteilt für die Eröffnung von diesem Einkaufscenter. Und irgendwann kommt die Polizei und sagt, sag mal, habt ihr Bewilligung dafür, dass ihr Flyer verteilt? Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass man dafür eine Bewilligung braucht. Ja? Also der typische Jurist natürlich. Ja. Nein, keine Bewilligung. Okay, alle wieder weg, Bewilligung geholt, Magistrat, nächsten Tag wieder hin und Plakat ausgerollt und weiß der Geier was. Aber war lustig, hat gut funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich halt bei einem Online-Startup gearbeitet, so ein Medien-Startup in Österreich, das war ganz lustig. Das war dann die Zeit von 2000 bis 2005, wo diese ganze Online-Welt explodiert ist und wir sind da gewachsen innerhalb von 2 Jahren, ich glaube von, was waren wir, 20 auf 50 und dann auf 150 Mitarbeiter. Und das war eigentlich mein einziger richtiger Angestelltenjob. Da habe ich viel über Online-Marketing gelernt und das war auch eine lustige Zeit, weil das halt so Teamarbeit war und alle haben halt Vollgas gegeben.
Aber war das auch dann so ein bisschen, also wenn man so viel Teamarbeit hat, habe ich immer das Gefühl, es fühlt sich so wie Familie an, ne? Wenn man dann in so einem Betrieb dann auch sitzt.
Total.
Aber das ist schon cool. Okay, und danach? Also dann warst du angestellt und dann?
Und dann kann ich mich erinnern, hatte ich ein Gespräch mit einem, und da war ich angestellt und dann war ich halt, da hat es über mir nur die Vorstände gegeben und die waren alle ungefähr so alt wie ich und hat nicht so ausgeschaut, dass einer davon in Pension gehen würde. Also habe ich gesehen, da komme ich nicht wirklich weiter und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was mache ich hier? Ja, weil ich war dann 5 Jahre dort, habe eigentlich alles gelernt, habe gesehen, okay, ich kann hier weder lernen noch aufsteigen, hatte einfach diesen Drang, mich selbstständig zu machen und habe damals nebenbei mit 3 Freunden so ein kleines Plattenlabel gegründet, wo wir versucht habe, ein paar unbekannte österreichische Musiker zu vermarkten. Das hat ist nicht Spaß gemacht, hat wenig Geld gebracht, außer bei den Events. Dann habe ich sozusagen das Netzwerk und was ich da gelernt habe mit diesem Plattenlabel genommen und habe daraus eine kleine Musikagentur gemacht. Das ist so 2-3 Jahre gelaufen. Es war auch ganz lustig, hat auch funktioniert, aber war im österreichischen Markt ja halt schwierig, weil kleiner Markt, kleiner Musikmarkt, Werbeagenturen, die alles abknabbern wollen. Und da ist dann mehr oder weniger von heute auf morgen die Idee gekommen, okay, da ist wieder diese ganze Meditation und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter dahergekommen, die ich ja immer weiterverfolgt hatte, die auch ein Teil von mir geworden ist und von meinen Routinen. Und habe gesagt, okay, warum mache ich nicht daraus eine Praxis und arbeite mit Leuten, die so etwas suchen? Und da war am Anfang viel so Energiearbeit und die Leute sind einfach gekommen mit den Beschwerden, mit komischen Beschwerden, mit Allergien und so weiter. Und da habe ich energetisch gearbeitet die ersten Jahre. Es war super interessant und ich bin reingekommen in diese Art zu arbeiten, so therapeutisch zu arbeiten mit Menschen. Da gibt's aber in Österreich Hindernisse, ja, in Österreich gibt's keine Heilpraktiker wie in Deutschland, sondern da bist du quasi entweder Arzt oder Scharlatan. Und dann kommt doch die Ärztekammer und ist mühsam und dann Ernährungsberatung darfst du auch nicht machen. Und dann habe ich ein bisschen Ernährungswissenschaften studiert, aber darfst eigentlich auch nicht Ernährungsberatung machen. Also total absurde Situation in Österreich. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass eigentlich meine Stärke nicht unbedingt ist, diese Behandlungen und dieses therapeutische Arbeiten am Körper, sondern die Menschen sind bei mir gesessen stundenlang und wir haben halt geredet und das hat sich dann so zu einer Coaching-Situation entwickelt.
Okay.
Da habe ich dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, ziemlich intensiv. Lebenssozialberatung heißt das in Österreich, dauert 2-3 Jahre. Und dann daraus ist dann das Coaching entstanden, weil die Menschen mir einfach immer erzählt haben vom Job, von der Beziehung, wie sie sich weiterentwickeln wollen. Und was ich halt auch bei vielen gesehen habe, ist diese körperlichen Themen, die sind halt dann verschwunden, aber wenn die Menschen nicht ihre Gewohnheiten verändert haben oder ihren Alltag verändert haben oder die Art und Weise, wie sie denken, dann kommen auch diese körperlichen Themen immer wieder. Und da war es ein bisschen eine natürliche Entwicklung für mich, dass ich mich dann mehr sozusagen um das Mentale und um die Psyche gekümmert habe. Und daraus ist das Coaching entstanden und dann eben zuerst Karriere-Coaching und dann eben ein bisschen noch spezialisierter.
Ich finde, der Unterschied bei dir ist, dass du es ja wirklich erst anhand von dir selber gelernt hast, also zwangsläufig und auch vom Gefühl her, dass du gedacht hast, okay, ich bin jetzt ready für den und den und den Schritt. Und dann erst kam die Theorie und dann hast du das ja so beides verbunden. Also es ist nicht so, dass du irgendwie gesagt hast, ja, okay, was könnte ich machen? Jetzt lese ich ein paar Bücher über das Thema und dann biete ich das an. Gar nicht. Sondern halt wirklich erstmal durchlebt, die ganzen Phasen auch, die so dazugehören. Und das macht halt, glaube ich, diesen großen Unterschied. Weil ich sehe das ja immer bei dir und auch wenn ich selber mit dir rede, so, man hat immer das Gefühl, du verstehst den Menschen. Also wie er auch aufgebaut ist und wie Gedanken aufgebaut sind und was man dann, du stellst immer die richtigen Fragen, habe ich das Gefühl. Das ist halt schon
naja. Echt. Weißt du, als Jugendlicher und als junger Erwachsener, einer der Gründe, warum ich mich so schlecht gefühlt habe, oft war, dass ich mir selber immer zugeschaut habe und selber immer meine Gedanken gesehen habe sozusagen und darüber nachgedacht habe, ist das jetzt gut oder nicht oder was sagen die anderen und so weiter. Ja? Und das war sozusagen mein größtes Handicap und das war das, was am mühsamsten war. Aber das ist halt das, was mir dann beim Coaching am meisten geholfen hat, diese Eigenschaft, über Gedanken nachzudenken und auch die Gedanken als etwas zu sehen, was halt ein bisschen außerhalb von mir liegt. Und das war sehr anstrengend. Und es gibt sicher angenehmere Arten und Weisen, dorthin zu kommen, wo ich bin und zielgerichtete Arten und Weisen. Weißt du, bei mir war es immer Trial and Error. Okay, ich habe einen Job gemacht, habe gesehen, es macht Spaß, aber es ist nicht das Richtige. Ich mache das Nächste. Okay, ich lerne es, ich kann es gut. Ich sehe, es macht mir keinen Spaß mehr, es ist uninteressant, ich brauche eine andere Challenge. Also habe ich gewusst, ich brauche irgendeinen Job, wo ich mich halt weiterentwickeln kann von der Person her und optimalerweise, wo ich auch anderen Menschen helfen kann. Das hast du halt nicht in so vielen Jobs. In den meisten Jobs gehst du rein, lernst es, nach 2, 3, 4 Jahren kannst du es und dann ist halt ein bisschen die Gefahr, dass du Stillstand hast und dann suchst du halt mehr Verantwortung, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz oder so. Nur die Frage ist halt immer, wo bleibt die persönliche Entwicklung dabei? Und das war das, was mich am meisten immer angetrieben hat. Und was mich auch jetzt heute noch am meisten antreibt, ist anderen Menschen das auch beizubringen, weil ich einfach sehe, dass da der größte Hebel ist. Ja, das sehe ich auch bei unseren Kindern, das sehe ich bei allen Menschen. Die Hauptblockade im Leben ist nicht, dass ich nicht das Netzwerk habe, dass ich nicht das Geld habe, dass ich nicht den Job habe. Nein, die Hauptblockade ist immer das, was ich glaube, was realistisch ist, was ich erreichen kann. Das klingt halt so, weißt du, das klingt jetzt nach so einem billigen Kalenderspruch, aber das ist wirklich so. Ja. Ich setze mir die Limits immer selber.
Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel immer wieder auch dann was Neues ausprobiert hast, hattest du in dem Moment, also wenn ein Abschnitt zu Ende ging, hattest du das Gefühl, okay, jetzt ist das gescheitert und jetzt fange ich wieder von Null an? Oder warst du so eher optimistisch und hast gesagt, ja, okay, jetzt mache ich weiter und jetzt teste ich was Neues? Also warst du da schon so?
Viele, viele schlaflose Nächte. Haben sich um das Thema gedreht, was mache ich in meinem Leben und was ist sozusagen, ich dachte, ich komme irgendwann, finde ich eine Truhe auf der Straße, sperre sie auf und sage, und da sind die Lösungen für all meine Fragen drinnen. Ja. Realität war, viele Sachen probiert und dann so lange probiert, bis ich angekommen bin. Heute, mit meinem Wissen heute, würde ich sagen, okay, total naiv, total lebensfremd, aber Vorteil, dadurch sehr viele Erfahrungen gesammelt und dadurch kann ich auch mit so vielen verschiedenen Menschen relaten, weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe und eben ganz unterschiedliche Phasen auch durchlebt habe. Es gibt kaum jemanden, der zu mir kommt und mir etwas erzählt und ich mir denke, oh, ich kann ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie der tickt oder wie es dem gerade geht. Aber ja, es war immer so, okay, das war es jetzt nicht ganz. Wie kann ich etwas anderes machen, was mich mehr zu mir selber bringt oder wo ich mehr drauf komme, wer ich eigentlich bin?
Wenn einer deiner Jungs jetzt von deinen Kindern den Werdegang jetzt auch hätte, würde dich das nervös machen?
Nein, ich glaube nicht. Wenn ich das Gefühl habe, er übernimmt Verantwortung und er weiß, was er tut und vor allem er ist selbstständig, würde mich das nicht nervös machen, weil, weißt du, gerade für einen Mann ist es wahrscheinlich besser, Erfahrungen zu sammeln und sich mehr Zeit zu lassen, darüber nachzudenken und klar darüber zu werden, was ich machen will mit meinem Leben, statt irgendeiner Schablone zu folgen und sich einzureden, dass einem das Spaß macht, was ja viele machen, oder sich einzureden, dass das der richtige Weg ist. Insofern glaube ich immer, dass es besser ist, sich auszuprobieren. Weißt du, so wie früher der Geselle auf Wanderjahre gegangen ist und einfach mal geschaut hat, okay, was lernt er und wen lernt er kennen, was lernt er für Fertigkeiten und dann zurückgekommen ist, denke ich, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Die Kinder kommen aus der Schule, sind eher verwirrt durch die ganzen Möglichkeiten, die offen sind, sind doch zu jung, um zu wissen, was sie wollen, weil sie es ja noch nicht in real life gesehen haben und müssen dann Entscheidungen treffen, die aber lange ins Leben hineinreichen. Also ich finde, da ist ein System, wo du dual unterwegs bist und schon beginnst zu arbeiten oder eine echte Ausbildung zu machen, neben der schulischen Bildung, die ja sehr theoretisch ist, ist viel, viel besser. Aber who knows, wie schaut das in 5 Jahren aus oder in 10 Jahren?
Ja, aber da finde ich das halt so mega schade, dass so die Chance, wenn Kinder halt noch zur Schule gehen und sie dann zum Beispiel ein Praktikum machen, ja, und dann hast du dann einen Praktikanten und eigentlich hättest du die Chance, dir wirklich den Betrieb anzugucken, den Beruf anzugucken, wenn du halt so wirklich mitlaufen würdest, aber es wird ja immer ausgenutzt und dann sagen, ja, wir haben einen Praktikanten, der kann jetzt hier ein bisschen Ablage machen, also die setzen die dann so weit unten an für die einfachsten Sachen, obwohl es ja eigentlich klüger wäre, zu sagen, ey, wir zeigen denen jetzt wirklich, wie der Job aussieht, ne? Wenn er dahin will. Man könnte halt mehr motivieren. Ne?
Nicht, ja, aber da ist meine Erfahrung, das stimmt nicht für alle Unternehmen. Also es gibt durchaus Unternehmen, die gute Lehrlingsprogramme haben, wo die Lehrlinge
klar,
auch was lernen.
Nicht alle.
Weil die Companies, weißt du, weil die Companies verstanden haben, okay, das sind wirklich potenzielle Arbeitnehmer und wir identifizieren halt früh, wer für welche Rolle passen würde und wen wir da sozusagen fördern können.
Ja, stimmt, es gehen auch welche in Schulen.
Ja, ich habe gerade vorher mit einem Klienten telefoniert und der wollte Rat für seine Söhne. Und da ist der Sohn jetzt 14, ist in so einer typischen klassischen Privatschule, ist aber da total unhappy, weil er eigentlich am Nachmittag nur rumsitzt und nichts macht. Und der würde gern so in so eine technische Schule gehen. die Alternative ist halt so eine andere klassische, so halb private Schule. Der hat halt ein bisschen gezögert, sich gedacht, naja, die Technikschule ist ein bisschen zu schwierig für den, wird sich das wirklich ausgehen? Und ich habe gesagt, nein, mach das auf jeden Fall, das ist das Beste, was du machen kannst. Wir lernen immer am besten, wenn wir ein bisschen überfordert sind.
Ja.
Das gilt für Erwachsene. In der Arbeit genauso für Kinder. Ja. Er muss natürlich eine Sicherheit haben, dass er Fehler machen kann und er muss wissen, was ist der nächste Schritt. Aber ich denke, man kann Kinder durchaus in eine Situation bringen, wo sie das Gefühl haben, sie sind leicht überfordert, weil da strecken sie sich dann und da können sie auch Potenzial entwickeln. Wenn du mit 14 schon das Gefühl hast, du sitzt nur rum und vergeudest deine Zeit, dann ist er auf jeden Fall am falschen Ort. Ja.
Absolut. Ich habe das so oft gehabt, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, wenn dann so welche zu mir gekommen sind, also die wurden dann zu mir geschickt, die sind nicht freiwillig gekommen. Und dann war aber immer schon dieser Stempel, ja, die sind überfordert. Und irgendwann merkst du dann, okay, eigentlich sind die unterfordert. Ne? Es sind einfach nur, ja. Also ich weiß es noch ganz genau, ich hatte da einen Jugendlichen und der war halt echt so wie eine Schlaftablette. Ne? Der ist ja fast da eingepennt und konnte auf nichts antworten. Und irgendwann hat sich dann so herauskristallisiert, weil er sagt, ja, ich kann auch nichts und ich weiß auch nichts und ich habe kein Interesse für nichts. Der konnte dir 1A so einen Comic zeichnen. Also der konnte so krass malen, also nicht malen, sondern zeichnen, wirklich zeichnen mit so Feinlinern und die ganzen Schattierungen. Und das habe ich noch nie gesehen, dass jemand so schnell und so gut sowas umsetzt. Ne?
Mhm.
Aber
Wahnsinn.
Und da hast du das. Also die Leute, und das hast du vorhin gesagt, dass du gemerkt hast, okay, ich habe nicht genug Spaß daran, um die Motivation zu haben, es weiterzuführen oder es wirklich zu etwas Gutem zu machen. Und ich glaube, ne, das wäre zum Beispiel so etwas, wo man sagt, okay, das liegt mir und ich habe genug Power, um das zu etwas Großem zu machen, als wenn ich jetzt zu jedem anderen Thema sage, weiß ich nicht. Ja, ist eine ehrliche Einschätzung, aber es ist halt auch wichtig zu wissen, was man nicht will. Ne? Ja, krass. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Schön, dass wir heute endlich mal über deinen Werdegang sprechen konnten. Endlich können wir es mit der Welt
teilen. Ja, ein kleiner Schnelldurchlauf. Und vielleicht fühlt sich auch jemand dadurch angesprochen oder können andere Menschen auch so damit etwas anfangen, dass sie sagen, eigentlich ja, läuft alles, aber ob es das Richtige ist, weiß ich nicht. Also, meine Erfahrung ist, wenn man diesen Gedanken hat, dann sollte man dem nachgehen, weil der kommt nicht von irgendwo. Wenn ich das Richtige mache, und Anführungszeichen, das Richtige, dann denke ich nicht darüber nach, ob es das Richtige ist. Daran erkenne ich es. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es immer ein Zeichen dafür, dass ich da ein bisschen genauer hinschauen sollte.
Ja, sehr gut.
Okidoki. Dann vielen Dank für das gute Gespräch. Abonnieren nicht vergessen und wir freuen uns über Follower, Kommentare und Sonstiges.
Ja, bis nächste Woche. Ah, nee, übernächste Woche.
Übernächste Woche.
Ciao, ciao. Schöne Woche.